Vor 100 Jahren genau soll sich in der portugiesischen Stadt Fatima ein Wunder im Zusammenhang mit der Jungfrau Maria ereignet haben, das von ganzen Massen beobachtet wurde und somit zu einem der berühmtesten Wallfahrtsorte der katholischen Kirche wurde. Aus München grüßt Sie Leon Bichler zum heutigen Grundkurs des Glaubens und bei uns geht es heute um die Aktualität der Botschaft der Jungfrau Maria in Fatima und um das Fatima-Weltapostolat. Unsere Hörer können auch heute gerne ihre Fragen rund um das Thema Fatima in der Sendung live stellen und zwar unter 089 517 008 008. Aus dem Ausland erreichen Sie uns unter 0049 89 517 008 008. Für diese Sendung habe ich heute den geistlichen Leiter des Fatima-Weltapostolates für das Erzbistum Köln und zugleich Vizevorsitzenden des Fatima-Weltapostolates eingeladen, nämlich Herrn Pfarrer Rainer Hoverath aus Köln. Herzlich willkommen auf Radio Horeb, Pfarrer Hoverath.
Dankeschön, Herr Bichler. Viele Grüße auch an alle Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb.
Pfarrer Hoverath, bevor wir über die Geschichte und die Ereignisse von Fatima im zweiten Sendungsteil sprechen, erzählen Sie doch bitte mehr über das Fatima-Weltapostolat. Was ist das denn überhaupt?
Das Fatima-Weltapostolat ist erst kurz nach dem Krieg entstanden. Ich habe mich in der Vorbereitung auf die Sendung auf die Suche gemacht und habe einen sehr schönen und anrührenden Bericht entdeckt, den ich vortragen möchte. Am 8. Dezember 1946, also am Fest der Immaculata, hatte Pfarrer Kolgern sich in einem Plainfielder Krankenhaus auf den Tod vorbereitet. Also wir sind in den USA. Schon seit geraumer Zeit hatte er an einer tückischen Herzkrankheit gelitten. Und nun schien es, als ob die nur noch glimmende Flamme seines Lebens vollends erlöschen sollte. Die mannigfachen Versuche mehrerer Ärzte, den Herzschlag seines mageren und müden Körpers zu stärken, hatten versagt. Er hatte die heilige Kommunion und die Krankensalbung empfangen, aber der fromme und dem Willen Gottes völlig ergebene Priester wollte diesen Weg nicht allein gehen. Seine Seele suchte die Mutter, der er von Kind auf geweiht war, die Königin, in deren reinem Dienst sich sein Herz verzehrt hatte. Er bat die ihn betreuende Schwester, ihm ein Bild der Gottesmutter zu bringen und es so aufzustellen, dass sein Auge ohne besondere Anstrengung darauf verweilen konnte. Die Schwester brachte ihm eine Statue von der unbefleckten Empfängnis, deren Fest gerade an diesem Tag gefeiert wurde. Stunden trauten Zwiegesprächs, dessen Inhalt nur dem Himmel bekannt ist, vergingen. Dann aber rang sich ein immer stärker werdender und schließlich sein ganzes schwaches Sein beherrschender Gedanke durch, den der Kranke uns später mitteilte. Es war wie ein Licht, das seine ganze Seele überstrahlte und ausfüllte und sogar den reglosen Leib erzittern ließ. Nein, es war keine Vision. Er war immer, auch als Priester, ein viel zu nüchterner Mensch, um nur im Fernsten an so etwas zu denken. Aber es war eine Idee, die da plötzlich in ihm aufblitzte. Eine ganz neue Schau der Dinge, wie sie dem Leben eines Menschen manchmal eine völlige Wendung gibt. Ihm kam der Gedanke, dass er die restlichen Jahre seines Priestertums dem besonderen Dienst der Gottesmutter weihen würde, wenn, ja, wenn sie ihn leben ließ. Und dann sprach er diesen Gedanken aus, still in seinem kranken Herzen. Es war eigentlich keine Bitte, es war mehr ein Vorschlag, den er aber ebenso vertrauensvoll aussprach, wie ein treuer Sohn seiner guten Mutter einen Vorschlag macht, wohl wissend, dass ihr Urteil mehr wiegt als das seine und er bereit ist, sich ihren Entscheidungen zu fügen, wie immer sie auch ausfallen mögen. Und dann hatte er doch eine Vision. Er sah sich im Geiste wieder draußen bei den Menschen in seinem Pfarrhaus, in seiner Kirche, in seiner Schule, inmitten seiner geliebten Kinder, die wahrscheinlich eben jetzt für ihn beteten. Er sah sich am Krankenbett anderer Sterbender, im Beichtstuhl und auf der Kanzel. Sogar sein Chevrolet sah er wieder. Überall sah er lachende Gesichter und Hände zum Gruß erhoben. Er sah sich wieder genesen, stark und gesund, im Dienste der Seelen. Nur eines konnte er nicht sehen. Er konnte nicht sehen, wie er noch mehr für Maria tun könnte, als er bereits in den vergangenen Priesterjahren getan hatte. Er hatte sie immer geliebt und er hatte alles getan, was ihm in den Sinn gekommen war. Und etwas Außergewöhnliches, wie es ihm eben noch vorgeschwebt hatte, als er zu ihr sprach, kam ihm jetzt nicht in den Sinn. Sein Stöhnen wurde nur als leiser Seufzer hörbar. Dann stief er ein. 3 Monate später, als er das Krankenhaus längst verlassen hatte, war ihm immer noch nicht in den Sinn gekommen, was er im Dienst Mariens mehr tun könnte, als das, was er tat. Da griff er eines Tages zu einer Kleinschrift, die schon lange auf seinem Schreibtisch lag, die zu lesen er aber sich noch keine Zeit genommen hatte. Er wollte sie auch jetzt nicht lesen, nur durchblättern wollte er sie, mehr aus Vorwitz als aus Wissbegierde. In dem Titel stand das Wort Fatima. Er hatte davon gehört. Es handelte sich um Erscheinung der Gottesmutter im fernen Portugal an einem der entlegensten Orte der Welt. Hätte es ihm die Zeit erlaubt, hätte er auf seinem Globus nach Portugal gesucht. Aber Fatima war gewiss nicht darauf vermerkt. So ließ er es sein und blätterte weiter. Da fiel sein Auge auf einen Abschnitt in Sperrdruck und er las: Wenn die Welt meine Wünsche hört, wird sich Russland bekehren und es wird Friede sein. Welche Wünsche? Fragte er laut und setzte sich hin, die Broschüre in der Hand. Einmal stand er auf, um nach einem Bleistift zu greifen. Er unterstrich jetzt jedes einzelne Wort. Rosenkranz, Buße, Söhne, Weihe an mein unbeflecktes Herz, Russland, Friede. Sinnend legte er Bleistift und Broschüre vor sich hin. Wie hatte das geheißen? Wenn was nicht, dachte er. Wenn man ihre Bitte nicht erfüllte, antwortete er sich selbst. Was war denn? Was war dann? Er nahm die Schrift wieder auf. Das musste er genau wissen. Er las noch einmal und unterstrich: Irrtümer in der ganzen Welt ausbreiten, Kriege und Verfolgungen der Kirche, gemartert, Heiliger Vater, Leiden, ganze Nationen verschwinden. Da sprang er plötzlich auf. Das war's. Mein Gott, warum hat man so etwas nicht schon lange gelesen und bedacht? Warum sagt einem niemand etwas darüber? Botschaft von Fatima. Wer spricht denn davon? Und da war doch die Antwort. Die Antwort auf Leben und Tod einer ganzen Welt. War da nicht ganz klar die Furcht beschrieben, die heute bereits wieder auf allen Gesichtern zu lesen stand, von der jeder Mann sprach, die Mütter und Frauen, ja auch die Soldaten, die eben erst aus dem Zweiten Weltkrieg nach Hause gekommen waren, aus dem Krieg, der allen Kriegen hatte ein Ende setzen sollen? Wo war die schöne eine Welt, von der Wendell Willkie und dann ganz Amerika geträumt hatte? Wo waren die 4 Freiheiten, die im Jahre 1942 von den Alliierten irgendwo auf dem Atlantischen Ozean so feierlich proklamiert worden waren und für deren Verwirklichung die Söhne Amerikas meistens mit ehrlicher Überzeugung und echter Begeisterung in den Krieg gezogen waren? Gewiss waren Nationalsozialismus und Faschismus erledigt, aber der Kommunismus? War ihm gegenüber, dessen Führer man während des Krieges so naiv Onkel Joe genannt hatte, nicht gerade während des vergangenen Jahres in ganz Amerika eine spürbare Ernüchterung eingetreten? Ballte sich da nicht eine neue Wolke im Osten zusammen, noch dunkler und drohender als die, die eben erst ihren blutigen Regen über die halbe Welt ergossen hatte? Hatte der Heilige Vater nicht in seiner letzten Weihnachtsansprache von der gähnenden Kluft gesprochen, die sich zwischen den Hoffnungen von gestern und den Verwirklichungen von heute aufgetan hatte? Von den unvermeidlichen Schwierigkeiten, die sich seit Kriegsende in ihrer ganzen harten Wirklichkeit zeigten, sowie von den mannigfachen Beunruhigungen, die sich allenthalben bemerkbar machte. Und vor allem von den gefährlichen Spaltungen, die unter den Siegern selbst ausgebrochen waren. Schließlich von dem Zustand ständiger Unruhe, der sich in weiten Räumen der Welt und vor allem in weiten Gebieten Europas auswirkte und aus dem in einer mehr oder weniger nahen Zeit die Flamme neuer Konflikte auflodern konnten. Freilich besaßen die Vereinigten Staaten von Amerika die Atombombe und Russland besaß sie nicht. Das war ein Trost. Aber wie lange würde das so bleiben? Und wenn Russland die Atombombe eines Tages doch in der Hand bekäme, die Mordwaffe in der Hand des Verbrechers, der keinen Gott kannte und kein Gewissen hatte? Ganze Nationen werden vernichtet werden. Und nun hieß es da, wenn die Welt meine Wünsche hört. Russland wird sich bekehren. Das war nicht irgendjemand, der das sagte. Die Gottesmutter sagte es. Die Königin des Himmels und der Erde. Und die Erscheinungen von Fatima waren von der Kirche bestätigt. Sie waren also echt. Es gab einen wirklichen Weg zum wahren Frieden. Buße, Sühne, Weihe. So hatte die Erscheinung in Fatima gesagt. Ja, natürlich, das war der einzige Weg zu einer geordneten Welt. Die Menschen selbst mussten sich zuerst einmal wieder der Ordnung des Schöpfers unterstellen. Diese Ordnung hatte man auf den Kopf gestellt, daran lag das ganze Übel. Der eigentliche Feind waren gar nicht die Nazis, die Faschisten und nicht einmal jetzt die Kommunisten. Der eigentliche Feind war ein ganz anderer. Er zeigte nie sein wahres Gesicht. Seitdem er sich im Paradiesgarten die Schlangenhaut übergezogen hatte, hatte er sich noch in jedem Jahrhundert unter einem anderen Ismus versteckt. Ja, dann hatte aber auch die Atombombe keinen Sinn, selbst wenn die Russen ihrer nicht habhaft würden. Dann taugten letztlich doch alle Waffen aus Stahl und Eisen und auch die raffiniertesten Errungenschaften der Technik nichts. Und es wäre besser, die Welt zu einem Betsaal anstatt zu einem Waffenarsenal zu machen. Kein Zweifel, die Botschaft von Fatima zeigte den richtigen Weg. Aber warum hatte man diesen Weg nicht schon längst beschritten? Das war doch ganz klar. Man kannte diese Botschaft zu wenig. Und deshalb nahm man sie nicht ernst genug. Nun wusste der Pfarrer auf einmal, worüber er am nächsten Sonntag predigen würde. Aber er wusste noch mehr. Er wusste auch, dass sich ihm hier eine Gelegenheit bot, etwas für unsere liebe Frau zu tun. Etwas, was er noch nie zuvor für sie getan hatte. Er wollte ihre Botschaft verkünden. Und nicht nur das. Er wollte seine Pfarrkinder auch dazu bringen, diese Botschaft in ihrem täglichen Leben zu verwirklichen. Pfarrer Colgan war mehr als glücklich. Er war begeistert. Und nun sah er endlich eine Möglichkeit, das Versprechen, das er 3 Monate vorher abgelegt hatte, zu erfüllen. Und er musste es erfüllen. War es doch der Macht und Liebe Mariens allein zuzuschreiben, dass er wieder halbwegs gesund geworden war und wirken konnte. Sie hatte ihren Teil des Vertrages, der zwischen ihnen bestand, erfüllt. Nun war die Reihe an ihm. Am Sonntag darauf waren die Pfarrkinder von Plainfield nicht wenig erstaunt. Sie wussten, dass ihr Pfarrer trotz seiner bekannten Frömmigkeit ein praktischer Mann war, der mit beiden Füßen fest auf der Erde stand. Aber was ihnen heute in der Predigt auseinandergelegt hatte, ging selbst über ihre höchsten Erwartungen hinaus. Er hatte damit begonnen, vom vergangenen Krieg zu sprechen. Das hatte er in den vergangenen Jahren oft getan. Dann war er auf die 4 Freiheiten gekommen, deren Verwirklichung sich Amerika selbst als Kriegsziel gesetzt hatte. Diese Freiheiten kannte seit 1942 jedes Schulkind. Er hatte besonders die Freiheit von der Furcht hervorgehoben und darauf hingewiesen, was ihnen allen ebenfalls schon längst klar war, dass insbesondere diese Freiheit durch den Krieg nicht verwirklicht worden war. Er sprach von der Roten Armee Russlands, die heute schon wieder nach dem Urteil vieler die Menschen bedroht, nachdem eben erst die gewaltige Kriegsmacht des Nationalsozialismus und seiner Verbündeten niedergeschlagen worden sei. Obwohl auch Amerika in manchen Punkten gesündigt, ja wahrscheinlich schwer gesündigt habe, so hatte er angeführt, könne jedoch kein Zweifel darüber bestehen, dass die Wiederherstellung eines wahren Friedens an den Machtgelüsten Russlands und damit des gesamten Weltkommunismus scheitere. Er habe sich darob der ganzen Welt eine große Ratlosigkeit bemächtigt. Er habe eine Lösung, hatte er gesagt. Und da hatten sie in der Predigt zum ersten Mal die Köpfe gehoben. An der Stelle hatte er begonnen, ihnen von der Botschaft von Fatima zu sprechen. Aber sie hatten ihre Köpfe noch höher gehoben, als er dann plötzlich ausrief: Wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen eine Gegenarmee. Es hat doch keinen Sinn, dass die ganze Welt nur vor den Divisionen des Kremls zittert und darauf wartet, bis ein neuer Krieg ausbricht. Wir müssen was tun. Was wir brauchen, ist eine Armee von Betern, die der Roten Armee die Stange hält. Nicht mit irdischen Waffen, sondern mit den Waffen des Geistes, des Gebetes und der Buße. Eine Armee, die nicht Stalin, sondern die Gottesmutter zur Anführerin hat, die nicht aus Hass gegen Gott, sondern aus Liebe für Gott kämpft, die Russland nicht erobern, sondern bekehren will, die nicht der Vernichtung, sondern dem Frieden dient. Das war allerdings etwas Neues, von dem Plainfield vorher noch nichts gehört hatte. Aber es war noch nicht alles. Der gute Pfarrer hatte schließlich sein schwerstes Geschütz aufgefahren und gesagt, es genügt jedoch nicht, dass wir lediglich von der Notwendigkeit einer solchen Armee überzeugt sind. Wir müssen und wir wollen auch praktisch etwas tun. Wir wollen in unserer Pfarrei eine solche Armee gründen. Die Bedingungen für die Mitgliedschaft sollen lediglich darin bestehen, dass ihr euch bereit erklärt, die Forderungen, die die Rosenkranzkönigin von Fatima für die Bekehrung Russlands und den Frieden der Welt gestellt hat, restlos zu erfüllen. Dann griff er nach einem Zettel in der Größe eines Heiligenbildchens, hielt ihn hoch und fuhr fort, ich habe diese Forderung der Gottesmutter in Form eines Versprechens auf Zettel drucken lassen, die nach der Heiligen Messe an der Kirchenpforte verteilt werden. Ich bitte all diejenigen, die bereit sind mitzumachen, ein solches Versprechen zu unterschreiben und es im Laufe der Woche am Schriftenstand niederzulegen. Und noch etwas. Da diese Armee unter der Führerschaft und dem Schutz der Gottesmutter steht, deren bevorzugte Farbe seit alters her das Blau ist, wollen wir unsere Gebetsgemeinschaft im Gegensatz zu der Roten Armee von Moskau die Blaue Armee Mariens, unserer lieben Frau von Fatima, nennen. Amen. Da saßen sie nun, die Pfarrkinder von St. Marien in Plainfield, mit ihrem Versprechenszettel. Sie lasen ihn und lasen ihn wieder. Gewiss hatte ihr Pfarrer recht. Er hatte immer recht. Er war ein großartiger Pfarrer. Die Gottesmutter musste ihn gewiss ebenso gerne haben wie sie selbst, sonst hätte sie ihn nicht wieder gegen alle Erwartungen gesund gemacht, ganz abgesehen davon, dass sie selbst Tag und Nacht für ihn gebetet hatten. Aber konnte man wirklich guten Gewissens so ein Versprechen unterschreiben? Das konnte man doch nicht nur dem Pfarrer zuliebe tun. Wenn man schon einmal unterschrieb, dann wollte man das Versprechen auch halten. Und das war nicht so leicht, wie der Pfarrer vielleicht glaubte. Den Rosenkranz beteten sie gewiss die meisten von ihnen. Aber tagtäglich, solange sie lebten, und die Buße, die verlangt wurde, gewiss hatte der Pfarrer gesagt, die Gottesmutter verlange keine außergewöhnlichen Bußwerke, sondern die stete, getreue Pflichterfüllung und die Opfer, die dazu erforderlich seien, sollten sie Gott aufopfern als Bußwerke. Und die anderen Verpflichtungen? Was hatte er von Sühne und Weihe gesagt? Naja, man würde mal sehen. Am darauffolgenden Sonntag bedankte sich Pfarrer Kolgan für die bereits eingegangenen Versprechen, aber es waren ihm deren noch nicht genug. Er beantwortete Fragen, die im Laufe der Woche an ihn gestellt worden waren. Er erklärte noch eingehender die einzelnen Forderungen der Botschaft von Fatima. Eine Friedensbotschaft vom Himmel, nannte er sie. Er räumte offenbare Missverständnisse aus dem Weg und seine Zuhörer merkten, dass er mit ganzer Seele dabei war. Aber sie wussten noch nicht, dass er selbst ein Versprechen erfüllte, das ihm so heilig war wie ein Gelübde. So ging das eine ganze Reihe von Sonntagen, bis der gute Pfarrer eines Tages in seiner Predigt strahlenden Antlitzes feststellte, dass über 90% aller Pfarrkinder ihr unterschriebenes Versprechen abgegeben hatten. Er dankte ihnen für ihren guten Willen und sprach die feste Überzeugung aus, dass das gesamte religiöse Leben der Pfarrei infolge dieses Kreuzzuges des Gebetes und des Opfers einen merklichen Aufschwung nehmen würde, dass der Besuch der Heiligen Messe und der Empfang der Heiligen Sakramente sich vermehren und ganz allgemein der Opfergeist in der Pfarrei bestärkt würden, woraus die in der Pfarrei bereits bestehenden Organisationen und Bewegungen wiederum großen Nutzen ziehen würden. Und wieder einmal hatte der Pfarrer recht. Im Laufe der nächsten Monate verdreifachte sich der Besuch der Werktagsmesse. Der Sakramentenempfang hatte sich verdoppelt. Wohin er auch schaute, spürte er ein neues Leben, das selbst die Ordensschwestern und ihre 700 Schüler an der Pfarrschule erfasst hatte. Überall sah er strahlende Gesichter. Die Plainfielder waren stolz auf ihn. Ihr Pfarrer hatte die Blaue Armee Mariens gegründet. Ihr Pfarrer. So stolz, wie sie auf ihn waren, war er aber auch auf sie. Er hatte sie nicht unterschätzt. Sie hatten mitgemacht. Sie hatten den Ruf von Fatima verstanden. Sie waren gute Christen, die noch die Fähigkeit besaßen, Opfer zu bringen, sie großmütig und freudig zu bringen, wenn es um große Dinge ging. Das war für ihn als Seelsorger ein Trost und ein Ansporn. Er selbst wollte keine Opfer scheuen, um seinen treuen Pfarrkindern ein guter Vater und Hirte zu sein. Das war sein Lebensinhalt, seine priesterliche Aufgabe. Mehr wollte er nicht. Aber Gott und seine unbefleckte Mutter wollten mehr. Während er ahnungslos in der ihm angeborenen Bescheidenheit nur an seine Pfarrei dachte, wanderten ohne sein Wissen eine ganze Anzahl von Versprechenszetteln, die er hatte drucken lassen, um es seinen Pfarrkindern leicht zu machen, weiter und immer weiter über die Grenzen der Pfarrei in St. Marien hinaus. Viele davon kamen mit einer Unterschrift versehen wieder ins Pfarrhaus zurück. Er merkte es nicht. Er konnte ja auch bei den 8000 Seelen, die seine Pfarrei umfasste, nicht persönlich alle einlaufenden Versprechen kontrollieren und einordnen. Und dann kam ein anderer großer Tag, der ihn mit tiefer Freude, aber auch mit einem echten Schrecken erfüllte. Er wurde zu seinem Bischof befohlen. Schon bei der Begrüßung glaubte er, einen leisen Schatten des Unwillens in dem sonst so freundlichen Auge des Oberhirten zu gewahren. Schon nach wenigen Minuten sah er dessen Schatten zur Wolke werden, die drohend zu ihm herüberzog und ihn einhüllte. Ihn, der im Priestertum ergraut war, ohne jemals auch nur den leisesten Unwillen seiner Vorgesetzten erregt zu haben. Wie er dazu komme, wollte der Bischof wissen, ohne kirchliche Erlaubnis eine neue Bewegung ins Leben zu rufen, die bereits über die Diözese hinaus die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen habe. Dem Pfarrer von Plainfield drohte das Herz stehen zu bleiben. Ich? Eine neue Bewegung? Wollte er fragen, aber da war ihm auch schon alles klar. Seine blaue Armee. Seine Stimme war heiser. Diese für ihn ganz neue Situation, vor einem scheltenden Bischof zu sitzen, hatte ihm einen Teil seiner sonstigen Selbstsicherheit geraubt. Er zwang sich, des leisen Zitterns, das ihn innerlich dem Bischof unsichtbar erfasst hatte, Herr zu werden. Die Blaue Armee sei doch lediglich eine Pfarrangelegenheit, erklärte er dann. Er bitte um Entschuldigung, wenn er, Exzellenz, dadurch Unannehmlichkeiten bereitet habe. Das sei selbstverständlich nicht seine Absicht gewesen. Es sei ihm auch nicht eingefallen, dass er für eine einfache Pfarraktion dieser Art eine besondere bischöfliche Genehmigung einholen müsse. Man könne ja doch wohl auch kaum von einer Bewegung sprechen. Andernfalls hätte er sicherlich darum gebeten. Er sei durch eine kleine Broschüre darauf gekommen, die in Erscheinung von Fatima behandelt habe und die Gottesmutterbotschaft, die von dort in die Welt ergangen sei. Und weiter sprach er. Der Bischof hatte dem Pfarrer während dieser längsten Rede, die dieser jemals vor ihm gehalten hatte, nicht unterbrochen. Auch jetzt sagte er nichts. Er nahm nur die Hände von seinem Schreibtisch herunter und drehte einige Male an seinem Bischofsring. Dann stützte er beide Ellenbogen auf den Schreibtisch und begann mit seinen Händen an der Kette seines Brustkreuzes zu spielen. Seine Augen blieben dabei unverwandt auf die hagere Gestalt des Priesters gerichtet, der vor ihm saß, dessen sonst blasses Gesicht leicht gerötet war und dessen Augen sich jetzt, das fiel dem Bischof auf, leicht zusammenzogen und über den Bischof hinwegschauten, so als denke er an etwas, wisse aber nicht, ob er den Gedanken aussprechen solle. Machte der Bischof nur in die Stille hinein, die eingetreten war, und lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Dabei legte er beide Handflächen gegen die Kante seines Schreibtisches und es schien, als wolle er nur noch einen Augenblick warten, ob der Pfarrer noch etwas zu sagen habe, bevor er selbst das Wort ergriff. Da lehnte sich der Pfarrer auf seinem Sitz etwas vor und sagte, »Ich möchte, ehrwürdige Exzellenz, noch etwas anvertrauen, worüber ich bis jetzt noch nicht mit irgendeinem Menschen gesprochen habe.« »Ja«, ermutigte ihn der Bischof und stieß seinen Stuhl etwas vom Schreibtisch zurück. Um ehrwürdige Exzellenz auch noch das Letzte zu sagen, das mich dazu bewogen hat, in meiner Pfarrei die Fatima-Aktion durchzuführen, und um damit die ganze Angelegenheit zum besseren Verständnis, ehrwürdige Exzellenz, in das richtige Licht zu rücken, fühle ich mich verpflichtet zu sagen, dass ich während meiner Krankheit vergangenen Jahres, und zwar im Augenblick der schlimmsten Krise, als jeder die Stunde meines Ablebens gekommen glaubte, der Gottesmutter ein Versprechen abgelegt habe. Ich habe ihr nämlich versprochen, und wie er nun weiter sprach, stieg das ganze Erlebnis jener einzigartigen Stunde im Krankenhaus von Plainfield wieder vor ihm auf. Und in Erinnerung daran wurde seine Stimme zum ersten Mal während dieser Aussprache mit seinem Bischof wieder fest und bestimmt. Sein Blick verließ keinen Augenblick das Auge des Bischofs, das, so stellte jetzt plötzlich sein Gedanke, unabhängig von seinen Worten fest, ein eigenartiges Leuchten ausstrahlte. »Und sehen Sie, Exzellenz«, schloss er schließlich, »so glaube ich nun, mein Versprechen erfüllt zu haben. Oder vielmehr es noch täglich zu erfüllen, solange die göttliche Vorsehung mich in meiner Pfarrei leben und wirken lässt.« »Das glaube ich nicht«, sagte der Oberhirte lächelnd, als er aufstand und, um den Schreibtisch herumgehend auf den Priester zukam. Auch dieser hatte sich erhoben. In seinem Gesicht stand offensichtlich Verwunderung. »Warum nicht, Exzellenz?« »Weil die Gottesmutter Sie vielleicht in einem ganz anderen Sinne beim Wort genommen hat, als Sie meinen«, antwortete der Bischof. »Wieso?« hauchte der Priester. »Halten Exzellenz wirklich nichts von der Botschaft von Fatima?« »Doch«, sagte der Bischof und legte seine beringte Hand auf die Schulter des alternden Priesters. »Herr Pfarrer«, fuhr er dann fort, »ich gebe Ihnen hiermit die offizielle kirchliche Erlaubnis, Ihre Blaue Armee nicht nur in Ihrer Pfarrei, sondern in unserer ganzen Diözese zu verbreiten. Was andere Diözesen angeht, so steht mir natürlich nicht das Recht zu, Sie dazu zu beauftragen. Dafür müssten Sie sich schon mit den anderen Bischöfen in Verbindung setzen. Was aber meine Meinung betrifft, so mögen Sie meinetwegen die Blaue Armee in ganz Amerika ausbreiten.« Pfarrer Keugern wollte gerade lachen über einen solch gut gemeinten Spaß des Bischofs. Da kam dieser ihm aber zuvor und sagte, indem er seine Hand ergriff, »Nein, mein Freund, es ist mir ernst gemeint. Denken Sie einmal gut nach über das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Mehr habe ich heute nicht zu sagen. Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer.« »Recht herzlichen Dank«, konterte der Pfarrer noch eben herausbringen. »Schon gut«, antwortete der Bischof gütig. »Auf Wiedersehen.« Dann war die Tür wieder geschlossen. Langsamer als sonst ging er draußen auf seinen neuen Wagen zu, den ihm die Pfarrei nach seiner Krankheit geschenkt hatte. Während der ganzen Heimfahrt wollte ihn das Wort des Bischofs nicht mehr loslassen. »Weil die Gottesmutter Sie vielleicht in einem ganz anderen Sinn beim Wort genommen hat, als Sie meinen.« Es war doch völlig unmöglich, dass die Gottesmutter von ihm erwartete, die Idee der Blauen Armee, freilich, es war eine gute Idee, über die Grenzen der Pfarrei zu den Menschen zu tragen. Das lag ihm nicht. Dazu hatte er doch kein Talent. Er wurde auch langsam alt. Er hatte zwar die Krankheit überstanden, aber sie war nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Sein Herz war nicht mehr so stark wie vor Jahren. Er war trotz seiner 3K-Pläne mit Arbeit überlastet und fühlte sich nur in dieser Arbeit wohl. Er wusste sich geborgen in seiner Pfarrei und verließ sie nur selten. Er freute sich ja darüber, dass er bei dem Bischof die Missverständnisse aus dem Weg hatte räumen können. Er hatte auch solch volles Verständnis dafür, dass der Bischof zunächst verschnupft war darüber, dass er sich so, wie es den Anschein hatte, in das religiöse Leben anderer Pfarreien eingemischt habe. Dass die Haltung des Bischofs aber so ins Gegenteil umgeschlagen war und dieser jetzt meinte, ausgerechnet er solle die Blaue Armee in ganz Amerika aufstellen, das konnte er nicht für möglich halten. Zu Hause angekommen, ließ er den Wagen stehen und ging zur Kirche. Vor dem Bild der Gottesmutter kniete er nieder und nahm seinen Kopf in beide Hände. Seine Gedanken drehten sich im Kreise und widersprachen sich. Warum sollte unsere liebe Frau das nicht wollen, was der Bischof gemeint hatte? Er hatte ihr das Versprechen gegeben, sein künftiges Priesterleben ganz in ihren besonderen Dienst zu stellen. Hatte sie ihn nicht gesund gemacht? Sie hatte ihn beim Wort genommen. Hatte er es nicht als Zeichen der Vorsehung gedeutet, als ihm die kleine Broschüre über Fatima in die Hände gefallen war? Hatte er in seiner Blauen Armee nicht ein Werk der Gottesmutter selbst gesehen? Wer gab ihm das Recht, den Gedanken von sich zu weisen, die Gottesmutter habe weiter als er gedacht? Aus seiner Abwehrstellung wuchs ein Gebet. Bevor er die Kirche verließ, betete er auch noch den Engel des Herrn. Bei dem Wort »Fiat mihi secundum verbum tuum«, »mir geschehe nach deinem Wort«, schien ihm eine Bewegung über das Antlitz der Unbefleckten zu huschen. Aber es war nur das Flackern der Kerze, die er vor ihrem Bilde angezündet hatte. In folgenden Tagen und Wochen prüfte er persönlich und sehr sorgfältig die Versprechenszettel, die durch die Post eingingen. So wie sein Staunen darüber wuchs, dass mehr und mehr Versprechen aus anderen Pfarreien, Diözesen und Staaten kamen, so wuchs auch seine Einsicht über die Pläne, die Maria offenbar an sein Gelöbnis auf dem Krankenlager geknüpft hatte. Dann begegnete er eines Tages John Huffert, ein Redner und Schriftsteller, und sie beide arbeiteten gemeinsam. Am 8. Mai 1950 wurde er von Papst Pius XII. In Privataudienz empfangen. Der marianische Papst und der marianische Priester standen sich gegenüber und zwischen ihnen stand, ihren Augen verborgen, die Lichtgestalt von Fatima, deren Botschaft an die Welt ihnen beiden zum Schicksal geworden war. Auch der Papst hatte bereits von der Blauen Armee Mariens gehört und sprach seine Befriedigung über diese Initiative aus, die dem Frieden der Welt dienen würde. Der Priester kniete nieder, und wie der Papst die Hand zum Segen erhob, sprach er: Frohen Herzens segnen wir Sie und alle Mitglieder der Blauen Armee Mariens sowie alle Mitglieder und Leser der Zeitschrift Soul. Im Jahre 1951 kam diese Bewegung auch nach Europa, und zwar erst nach Deutschland. Dort fasste sie in einer kleinen Hunsrücker Pfarrei Beltheim mit nur 1000 Seelen Fuß. Dort war der Pfarrer Andreas Fuß der erste Leiter des Fatima-Apostolats in Deutschland. Ein besonderes Verdienst für die schnelle Verbreitung der Bewegung in Deutschland haben sich die Missionare vom heiligen Johannes dem Täufer von Leutesdorf erworben, deren Generalsuperior Pater Petrus Appel die Leitung der Bewegung in Deutschland bis zu seinem allzu frühen Tod am 2. Mai 57 anvertraut war. Vor allem durch die Zeitschrift Maria Siegt und durch die vom hochwürdigen Herrn Pater Karl Pfister in vielen Teilen Deutschlands durchgeführte Peregrinatio, also Pilgerreise der Gottesmutter von Fatima, wurde die Blaue Armee Mariens überall bekannt und fand bei den Gläubigen eine begeisterte Aufnahme. Im Jahre 1954 rechnete man bereits mit über 80.000 eingegangenen Versprechen in Deutschland. Die Blaue Armee Mariens darf für sich das Verdienst in Anspruch nehmen, wesentlich dazu beigetragen zu haben, dass die Oberhirten Deutschlands durch den Mund seiner Eminenz Kardinal Frings, des Erzbischofs von Köln, am 4. September 1954, also während des 76. Deutschen Katholikentages, der im Marianischen Jahr in Fulda stattfand, ganz Deutschland dem unbefleckten Herzen Maria geweiht habe. Auf Anregung eines Vertreters der Blauen Armee Mariens hin hatte nämlich die am 23. Januar 1954 konstituierte Arbeitsgemeinschaft der Marianischen Bewegung Deutschlands beschlossen, eine diesbezügliche Bittschrift an die deutschen Bischöfe zu richten. Vorher hatte die Blaue Armee Mariens bereits viele Tausende von Unterschriften gesammelt, wodurch der allgemeine Wunsch der deutschen Katholiken für eine solche öffentliche Weihe zum Ausdruck gekommen war. Den ersten Höhepunkt ihrer Entwicklung glaubte aber die Blaue Armee Mariens in Deutschland erreicht zu haben, als am 30. Mai 1954, wie eben schon mal erwähnt wurde, der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer Pfarrer Kolgern im Palais Schaumburg empfing, um den ersten Friedenspreis in Empfang zu nehmen, den die Bewegung kurz zuvor in den Vereinigten Staaten Amerikas gestiftet und bei einer Veranstaltung zum Marianischen Jahr am 23. Mai in Carnegie Hall dem deutschen Bundeskanzler als dankbare Auszeichnung für seine Bemühungen um den Weltfrieden zugesprochen hatte. Es war sicher auch ein Höhepunkt im Leben des Pfarrers von Plainfield, der unterdessen schon an manches gewöhnt war. Seitdem ist dieser Friedenspreis auch anderen um den Frieden verdienten Staatsmännern zugesprochen worden. Das also zu dem mich sehr anrührenden Beginn der Blauen Armee Mariens, die dann von Johannes Paul II., der ja durch das Attentat sehr aufmerksam geworden ist auf die Botschaft von Fatima, dann umgewandelt worden ist in das Fatima-Weltapostolat, weil der Heilige Vater aus dieser Bewegung eine internationale Bewegung von Laien für die Ausbreitung der Botschaft von Fatima gewünscht hatte. Und zu der Verwirklichung hatte er dann den Professor Americo von Puerto Rico gebeten, diese Aufgabe zu übernehmen, päpstliche Statuten aufzustellen und dann wurde sie erstmal für eine Zeit lang approbiert und recht schnell wurden sie dann für immer fest approbiert. Bis dahin war der internationale Präsident der Bischof von Fatima, also Bischof João Venâncio, war der erste und dann alle anderen folgenden Bischöfe. Aber der Heilige Vater möchte eine Vereinigung, eine katholische Vereinigung päpstlichen Rechts für die ganze Kirche aus dieser Blauen Armee machen. Sicher auch aus der Überlegung, mit dem Begriff Blaue Armee können viele Leute irregeführt werden. Es ist ja keine Armee wie die Rote Armee, sondern es ist eine Gemeinschaft von Betern, die sich um den Frieden der Welt mühen. Und vor allen Dingen die Botschaft der Gottesmutter von Fatima ernst nehmen und in ihr eigenes Leben umsetzen.
Nach dieser anschaulichen Entstehungsgeschichte zum Fatima-Weltapostolat geht es auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol gleich dazu weiter und auch zur Aktualität der Botschaft der Jungfrau Maria in Fatima. Bis gleich. Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit dem Grundkurs des Glaubens heute zur Aktualität der Botschaft der Jungfrau Maria in Fatima und zum Fatima-Weltapostolat. Dazu ist heute bei uns in der Sendung der geistliche Leiter des Fatima-Weltapostolates für das Erzbistum Köln, der auch zugleich der Vizevorsitzende des Fatima-Weltapostolates ist, Pfarrer Rainer Hoverath aus Köln. Pfarrer Hoverath, was ist denn das Fatima-Weltapostolat genau? Was macht es? Wodurch zeichnet es sich aus?
Das Fatima-Weltapostolat ist eine Laienorganisation und ist gegliedert in diözesanen Strukturen, also international in nationalen Strukturen. Wir treffen uns regelmäßig in Fatima. Die Verantwortlichen von den einzelnen Ländern. Ich bin für Deutschland der stellvertretende Leiter seit Anfang des Jahres. Die Mitglieder verpflichten sich, täglich den Rosenkranz zu beten oder wenigstens ein Teil im Sinne des Ideals, den Alltag mit seinen Pflichten und Mühsalen und auch Widerwärtigkeiten und Leiden im Geist der Buße und Sühne durch Maria Gott aufzuopfern, nach Möglichkeit den ersten Samstag jeden Monat zu Ehren des unbefleckten Herzens Mariens, durch den Empfang der Synodkommunion und durch die Verrichtung besonderer Gebete als Sühnetag zu begehen. Die Sühnekommunion kann notfalls auch am Sonntag darauf sein, weil ja nicht in jeder Pfarrei samstags die Heilige Messe ist. Dann viertens der persönliche Vollzug der Weihe an das unbefleckte Herz Mariens und die Lebensgestaltung aus dieser Weihe. Dann als Zeichen dieser Weihe an Maria tragen wir die bekannte wunderbare Medaille oder das Kapulier vom Berg Karmel. Und die Mitglieder bekommen so plus minus zweimal im Jahr kostenlos jährlich eine Zeitschrift, und es gibt keinen Mitgliedsbeitrag, aber Spenden sind natürlich gewünscht, weil ja wir auch einiges vorhaben. Es sind leider nicht alle Diözesen mit einem Laienleiter und mit einem geistlichen Leiter bestückt. Da ist noch Aufbauarbeit zu leisten, und da bräuchten wir auch Hilfe des Gebetes, aber auch: Welche Priester sind marianisch und könnten diese Botschaft von Fatima besonders auch verbreiten? Als geistlicher Leiter, der ich seit dem 1. Mai im Bistum Köln letzten Jahres geworden bin, hat es mir einen Schub gegeben, ein gewisses Selbstvertrauen, die Botschaft von Fatima zu verkünden in den Pfarreien, wo ich Dienst tue und wo ich aushelfe, und auch die Sühneanbetung zu halten, samstags abends, wozu ich mich vorher nicht so getraut hatte, weil ich ja nicht den Auftrag hatte. Und jetzt habe ich den offiziellen Auftrag des Diözesanbischofs, die Botschaft von Fatima, ja, in der Pfarrei lebendig zu erhalten, die Gruppen zu besuchen, zu ermutigen, die Botschaft von Fatima ernst zu nehmen und das Leben entsprechend dann auch im Sinne der Kirche und des Evangeliums zu leben. Nachdem die älteren Leiter des Apostolates in Deutschland, Pfarrer Übelhöher und Monsignor Vogel, sehr gute Arbeit geleistet haben, aber auch schon verstorben sind, sind jetzt jüngere Priester dran, wie der Pfarrer Krämer in Fulda, der Leiter für Deutschland ist, und verschiedene andere, wie in Würzburg sehr stark, der Christian Stadtmüller, und andere Laienleiter, die Hervorragendes tun. Und wir treffen uns einmal im Jahr in Fulda bei dem Sitz. Und da gibt es noch etwas Besonderes. Pfarrer Übelhöher und Monsignor Vogel wollten damals, als um die Zeit der Wende, ein nationales Heiligtum für Deutschland errichten, so wie es andere Länder auch haben. Und der Ständige Rat der deutschen Bischöfe hat am Fest Maria Geburt am 8. September grundsätzlich diese Idee bejaht, mit der Weisung, sich an ein vorhandenes Heiligtum anzugliedern. Da ist ein Versuch gewesen, aber der Pfarrer dort sagte: Ich verehre gerne hier die heilige Lioba auf dem Petersberg bei Fulda, und er wollte da noch nicht so ran. Als unser internationaler Leiter bei uns war, Professor Americo, hatte uns einen Vorschlag gemacht, eine Idee hatte er. Und zwar eine Replik der kleinen Kapelle von Fatima uns zu erbitten vom Bischof von Fatima, nur er kann die Erlaubnis geben, wie es inzwischen nur an 3 Stellen auf der Erde gibt. In New Jersey, wo die Blaue Armee begonnen hat, dann in Puerto Rico und in Rio de Janeiro. Und als 4. könnte es dann sein in Deutschland, also mitten in Deutschland, wo halt ein Bischof das auch befürwortet. Und mit dieser Replik sind alle Gnaden verbunden, die man erhalten kann, wenn man nach Fatima wallfahrtet. Also man bräuchte dann nicht mehr nach Fatima zu pilgern, um der Gottesmutter nahe zu sein. Und das ist mir bei meinen letzten beiden Wallfahrten sehr aufgegangen, jetzt im August und im September, dass die Pilger besonders die Präsenz der Gottesmutter spüren und eine neue Beziehung zur Gottesmutter, eine schöne und warmherzige bekommen. Und das wäre natürlich grandios, wenn wir in Deutschland so eine Replik bekommen würden. Allerdings sind unsere Finanzmittel, weil wir keine Mitgliedsbeiträge haben, sehr dürftig. Wir haben damals viel, viel Fatima-Statuen in den Osten gegeben, als die Mauer gefallen war und auch vorher, und Bilder für Kirchen. Und jetzt, denke ich, sollten wir auch ein bisschen an uns selber denken. Was aber wichtig ist, dass wir noch mehr Mitglieder für das Fatima-Apostolat gewinnen, die bereit sind zu beten, ihren Alltag mit den Widerwärtigkeiten Gott aufzuopfern, wie es eigentlich jeder Christ auch tun sollte, und diese Botschaft, diese Friedensbotschaft der Gottesmutter von Fatima ernst zu nehmen. Denn wir haben wirklich noch Großes vor uns und wir brauchen wirklich den Frieden in den Herzen, in den Familien und in den Nationen. Und wir haben noch eine Verheißung, könnte man so fast sagen. Am 19. März 1940 hat die damals noch lebende Seherin, die Schwester Lucia, sicher mit Erlaubnis und Rücksprache mit dem Beichtvater, an den Professor Fischer von Bamberg geschrieben, wohlgemerkt 1940. Und am Ende des Briefes schrieb sie: Ich höre nicht auf, für ihr deutsches Vaterland zu beten. Es wird noch zurückkehren zur Herde Christi. Es wird lange, sehr lange gehen. Aber es wird zurückkehren. Und dann werden die beiden heiligsten Herzen Jesu und Mariens dort in vollem Glanze herrschen. Diese Vorhersage Lucias beruht auf einem begnadeten Erlebnis dieser Seherin, die nach 49 Jahren dies nochmal dem Pater Condor sagte: Ich hörte eine Stimme, Deutschland ein Hirt und eine Herde. Ich halte diese Sätze eine Wucht gerade für unser deutsches Land, die wir in Deutschland mit dem Fatima-Apostolat begonnen haben und ja, nicht locker lassen sollen, in diesem Anliegen weiter zu beten.
Ja, vielen Dank für diese nähere Bestimmung des Fatima-Weltapostolates, Pfarrer Hovarat. Und Sie haben jetzt davon gesprochen, dass es eben auch ein Anliegen des Weltapostolates ist, dass eben mehr Mitglieder auch in diesem Sinne dann sich im Gebet einsetzen. Also reicht es, wenn man dann einfach für die Anliegen des Weltapostolates betet? Oder ist es auch gewünscht, dass man sich da offiziell irgendwo einträgt?
Ja, es wäre schon gut, wenn man an das Fatima-Apostolat schreibt. Man kann es ja auch googeln, Fatima-Apostolat Fulda. Und dann kann man sich diese Bedingung für die Mitgliedschaft schicken lassen und dann mit der Unterschrift bestätigen. Das ist schon eine große Hilfe, zumal ja auch das eine Gebetsgemeinschaft ist und dann auch für denjenigen gebetet und auch die Heilige Messe gefeiert wird.
Also hier auch wirklich eine Gemeinschaft und nichts Einseitiges, was hier passiert, wenn man sich als Mitglied einträgt.
Ja, und ich habe den Eindruck, dadurch, dass wir zum Fatima-Apostolat gehören, hat dann das Fatima-Apostolat international uns bei den Wallfahrten viel geholfen. Dass also von meinen Jugendlichen welche, die Fatima-Donna tragen durften, beim Rosenkranz vorbeten, ich auch eine Messe auf der Kapellina für die Deutschen feiern durfte. Dort ist eine Sekretärin, die Anna Reis, die auch Deutsch kann, weil sie eine Zeit lang in Deutschland gelebt hat. Also es gibt dann auch Hilfen für diejenigen, die nach Fatima pilgern oder auch die Botschaft von Fatima genauer kennenlernen wollen.
Wir haben jetzt schon viel über Fatima gesprochen, vor allem über das Fatima-Weltapostolat. Und Sie haben jetzt gerade auch angesprochen, es kann dann hilfreich sein, auch wenn man mehr über die Botschaft erfahren will von Fatima. Die Botschaft haben wir jetzt noch relativ stark ausgespart, kam natürlich in diesem Fatima-Jahr, 100 Jahre Fatima, eh schon oft zur Sprache. Nichtsdestotrotz, Pfarrer Hovarath, können Sie auch nochmal die Ereignisse und überhaupt die Geschichte von Fatima knapp zusammenfassen?
Also eine knappe Zusammenfassung ist auf dem Gebetsbildchen, was damals der Bischof von Fatima approbiert hat. Und besser kann ich es nicht. Und ich danke auch Radio Horeb, dass Sie in diesem Jahr so oft über die Botschaft von Fatima in den verschiedensten Aspekten berichtet hat. Das ist einfach eine Wonne, da immer wieder zuzuhören und auch mitzumachen. Also die Botschaft von Fatima ist eine Einladung. Also keine Drohung, sondern ist eine Einladung und eine Heilsschule. In ihrem Kern wurde sie eröffnet vom Engel des Friedens 1916. Dreimal haben die Kinder ja die Erscheinung des Engels gehabt, im Frühjahr, im Sommer und im Herbst, wo ihnen auch zwei Gebete gegeben worden sind. Also im Kern vom Engel des Friedens eröffnet 1916 und durch die Gottesmutter 1917 vollendet. Sie wurde von den drei Hirtenkindern heroisch in die Tat umgesetzt. Also die drei Hirtenkinder waren selber in dieser Schule, dass man wirklich sagen kann, sie sind nicht die normalen Kinder geblieben, sondern sie haben den Weckruf der Botschaft von Fatima in ihr eigenes Leben umgesetzt und haben auch gelernt, Opfer zu bringen. Sie haben gelernt, das Rosenkranzgebet ernst zu nehmen. Sie haben das Herz Jesu und das Herz Mariens in einer besonderen Weise lieben gelernt. Die Botschaft von Fatima wird auch als das kurzgefasste Evangelium Jesu genannt. Das kann ich wirklich sagen, wenn es darum geht, wer mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dieses Wort ist in der Botschaft von Fatima auf einfache Weise den Kindern dargelegt und uns auch, dass wir es leichter verstehen. Und wenn ich an das nächste Sonntagsevangelium denke, wo es um die Vergebung geht, ja, die Versöhnung ist ja der Weg zum Frieden. Und Fatima ist eine Botschaft des Friedens. Dieses kurzgefasste Evangelium Jesu beinhaltet folgende Punkte. Erstens, die dauerhafte Umkehr. Also, dass ich wirklich mich bemühe, mein Leben immer mehr, so gut ich kann, auf Jesus und seinen Willen auszurichten. Zweitens, das Beten, vor allem des täglichen Rosenkranzgebetes. Drittens, die Verantwortung für die Gemeinschaft. Also, da geht es dann um die Nächstenliebe. Und die Sühne für die Sünden anderer, also das stellvertretende Gebet, wie Jesus am Kreuz das erste, was er sagt, war, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sich in diese Gebetsbitte Jesu einzuklinken. Und zur Annahme dieser Botschaft gehört die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens, das als Symbol des Treuversprechens und der apostolischen Tätigkeit gilt, dieses unbefleckte Herz Mariens. Dann Johannes Paul II., hat die Gebete des Engels und der heiligen Jungfrau genannt, dass sie in die Tiefe der Botschaft führen und sie zu leben, heißt, in der Bekehrung zum Evangelium und dem Leben der Gnade zu sein. Das war, als der Heilige Vater 1982 in Fatima war. Also die Gebete des Engels und der heiligen Jungfrau Maria sollen helfen, die Botschaft in der Tiefe zu leben, die nach Johannes Paul II. In der Bekehrung zum Evangelium und im Leben der Gnade besteht. Ich habe halt auch gelernt, diese Gebete des Engels und auch das Gebet, was wir immer nach jedem Gesetz vom Heiligen Rosenkranz beten, ernst zu nehmen, weil da wirklich die Kerngedanken der Botschaft von Fatima dran sind. Ein etwas anderer Ansatz, die Botschaft von Fatima einmal zu umreißen.
Pfarrer Hovarath, was für Lehren kann man denn für die Gegenwart aus der Botschaft von Fatima ziehen? Inwiefern ist die Botschaft der Jungfrau Maria denn auch heute noch aktuell?
Also in meiner Pastoral sehe ich ja viele Menschen, auch bei der Heiligen Beichte, wo noch Unversöhntes ist und dadurch auch Hemmnisse. Ich habe zum Beispiel am 12. September dort in Fatima von 3 bis um 9 Uhr Beichte gehört. Und wirklich, die Menschen leiden und wissen oft gar nicht, warum es so ist. Und die Gottesmutter hilft uns, Frieden zu schließen mit Gott. Klar, in der Beichte machen wir sowieso immer. Uns selber anzunehmen, aber auch die Menschen um uns herum. und wo noch Unversöhntes ist, gerade das anzugehen. Und das Zweite ist eben die Weihe an ihr unbeflecktes Herz, worum sie bittet. Das vergessene Geheimnis von Fatima ist der erste Samstag im Monat, der besonders der Gottesmutter geweiht sein soll, mit wahnsinnigen Versprechen der Gottesmutter, die einem einfach die Schuhe ausziehen, die einen total beglücken und eigentlich viel zu wenig bekannt sind. Also deswegen das Gebet, die Umkehr und im Alltag das Christsein leben. Die Gottesmutter wünschte von Anfang an von den Kindern, sie fragte, wollt ihr euch Gott anbieten, die Leiden anzunehmen, die er euch schicken wird, zur Bekehrung der Sünder, zur Buße für das, was wie Gott beleidigt wird und als Bitte eben für die Bekehrung der Sünder. Und das ist eigentlich eine Wucht. Der Engel hat sie ein Jahr vorher darauf vorbereitet, auf diese Frage. Und als die Lucia sagte, ja, da sagt die Dame, ihr werdet viel zu leiden haben. Aber, und das ist für mich so ein kostbarer Satz geworden, die Gnade Gottes wird eure Stärke sein. Wenn ich ja sage zu dem, was mir querkommt im Alltag, wo ich denke, aha, da habe ich mal wieder eine Widerwärtigkeit. Wenn ich ja sage, wie Maria, wie Jesus im Ölgarten, dass Gott mir dann auch die Gnade schenkt, das durchzuhalten. Oder die kleine Lucia, als sie hörte, dass die anderen beiden schon früh in den Himmel kommen, fragt sie traurig, bleibe ich allein? Und dann sagt die Dame, und das ist für mich ein total wichtiger Satz, nein, mein Kind, leidest du sehr. Lass dich nicht entmutigen. Also lass dich nicht entmutigen auf dem Weg mit Jesus und Maria. Niemals werde ich dich verlassen. In Klammern, auch wenn du nichts spürst, aber ich bin immer da. Niemals werde ich dich verlassen. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein, so wie eine feste Burg im Mittelalter, wo man keine Angst brauchte vor den Feinden. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein und der Weg, der dich zu Gott führt. Und die Botschaft von Fatima ist wirklich der Weg des Evangeliums, der zu Gott führt. Ich könnte noch viel mehr sagen, aber die Sendung ist auch gleich zu Ende.
Ja, vielen Dank, Pfarrer Hoverath, für diese vielen hörenswerten Informationen zum Fatima-Weltapostolat und auch zur Botschaft der Jungfrau Maria, auch zur Aktualität der Botschaft der Jungfrau Maria in Fatima. Und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vergelt's Gott.
Ja, Gott segne es. Und wenn Sie wollen, gebe ich noch allen Hörern und Hörerinnen den priesterlichen Segen.
Ja, bitte, sehr gerne.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Auf die Fürsprache der lieben Gottesmutter von Fatima, des heiligen Josef, der heiligen Jacinta und des heiligen Francesco. Segne und beschütze, stärke und führe euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Auch unseren Hörern vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung gerne als CD oder Podcast bestellen. Als CD bestellen unter 08328 921 120 oder eben als Podcast herunterladen auf horeb.org. Für Sie hat Leon Bichler moderiert und wenn Sie mögen, beten Sie jetzt gleich mit uns um 15 Uhr das Gebet zur Todesstunde des Herrn mit. Beste Grüße und bis zum nächsten Mal.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.